Heute sind wir als Trio unterwegs, denn wir haben ja einen Gast. Wir haben letztes Jahr bei Cheers eine ziemlich umfangreiche Umfrage in unserer Cheers-Community gemacht. Und ihr habt gefordert, wir wollen mehr Gäste. Ja? Und vor allem habt ihr gefordert, wir wollen einen ganz bestimmten Gast. Ist kein Witz. Wir wollen mehr Willi Schlögel.
Das kann man gar nicht glauben.
Es ist wirklich so.
Du bist eingartig. Aber gar nicht dran.
Doch,
absolut.
Willi Schlögel. Danke. Danke, Community. Danke. Danke, Edeka Podcast.
Ihr hört Cheers, der Wein-Podcast mit Lou.
Für alle, die sich fragen, wer ist eigentlich Willi? Willi Schlögel ist einer der bekanntesten Sommeliers der Dachregion, ist erfolgreicher Podcaster, wie er sich selbst gerne bezeichnet, er ist Wirt der Freundschaft in Berlin.
Ja.
Und müssen wir sagen, um in den nächsten 30 Minuten vielleicht auch den einen oder anderen Insider zu verstehen, er kennt Lou schon länger. Also er ist Lous Freund.
Ja,
auch genauer.
Manche Leute sagen auch unsere öffentlich ausgelebte Beziehung. Hallo, Herr
öffentlich
Schlögel.
Öffentlich ausgelegte Beziehung. Ich bin heute auch etwas nervös, ehrlich gesagt. Denn ich habe die Lou jetzt seit 5 Wochen nicht gesehen. Ja. Und ich weiß gar nicht, ob ich mich auf den Wein konzentrieren kann.
Unser Dackel sitzt auch neben uns. Der war auch ganz aufgerückt. Aufgeregt.
Größter Vorteil ist, dass mich die meisten nicht verstehen, nur so tun und immer lächeln. Wegen meinem österreichischen Akzent. Ich versuche ihn so gut wie es geht zu verschleiern.
Ja, du bist waschechter Österreicher. Und du teilst heute dein Wissen, dein Weinwissen mit uns zu einem ganz bestimmten Thema, nämlich zum Thema grüner Veltliner oder wie die Kenner sagen, zum Thema Günther Veltinger.
Der Günther. Günther macht richtig viel Wein.
Der Günther.
Ja, ich freue mich auch, dass ich das machen darf oder mit euch gemeinsam, weil ich bin ja Steirer und in der Steiermark gibt es gar keinen grünen Veltliner. Und ja, deshalb umso mehr, danke. Man hätte ja auch einen Niederösterreicher einladen können, nicht?
Ja, da war mir keiner sympathisch. So.
Und wir haben auch gleich ein Glas.
Ja, sehr zum Wohl. Cheers erstmal.
Cheers.
Cheers.
Zum Wohl.
Danke, dass ich da sein darf.
Danke, dass du da bist.
Der Wein der Woche.
Im Glas haben wir einen Grünveltliner aus der Weinregion Weinviertel, aus dem Weinanbaugebiet. Das ist eine DAC-Reserve. Der hört auf den Namen Hund.
So wird es geschrieben zumindest.
Ja, und soll für einen ja sehr, sehr typischen Grünveltliner stehen. Also es soll so ein Paradebeispiel für das Hause Pfaffel sein, denn das ist auch das Weingut Pfaffel. Mhm. Ja, und da steht auch hinten drauf, viel Vergnügen. Gut, dann probieren wir den mal.
Na dann bitte. Yes. Hinein in den Kopf. Für was steht der Hund? Das ist keine Lage, oder?
Ich dachte, dass Hund die Lage ist, aber es ist einfach eine eingetragene Marke und soll für einen sehr typischen, also charakteristischen grünen Veltliner stehen für die Region. Soll sich kraftvoll sein und ja.
Ich finde, das ist eigentlich ein sehr typischer grüner Veltliner. Was ist typisch für grünen Veltliner, gell? Kann man jetzt wieder sagen oder meinen. Mhm. Aber so in der Kategorie, finde ich, hat der immer so ein bisschen Steinobstnoten, ja, das ist immer abfällig, aber schon ein bisschen reiferer Apfel, nicht dazu grüne. Es hat auch immer eine gewisse Würze. Würze ist immer sehr vielschichtig.
Ja, ich wollte mich gerade sagen, weil hier steht jetzt zum Beispiel, wenn ich mir die Weinbeschreibung angucke, viel Frucht, ne? Also viel Kraft, viel Frucht. Das ist, so soll wohl der Paradeveltliner, wie gesagt, sein. Viel Kraft, viel Frucht, viel Pfeffer. Und ich weiß, dass du da so ein bisschen allergisch drauf reagierst.
Ja, Pfeffer, da bin ich sehr allergisch, weil Pfeffer habe ich tatsächlich noch nie in einem grünen Veltliner gerochen. Das sind immer, das hat irgendwann mal irgendeine Region erfunden, der Wein mit dem Pfefferl.
Die pfeffrige Note.
Ja, genau. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich Pfeffer. Also
seitdem suchst du die pfeffrige Note im grünen Veltliner.
Ja. Vielleicht so teilweise Anklänge vom weißen Pfeffer, ganz leicht. Aber ich habe da eher in dem Fall jetzt so Melisse. Ich habe ein bisschen grüner Tee.
Melisse also, finde ich gut, grüner
schon
Tee.
Ja, schon so. Kräuterigkeit, Würzigkeit. Krautig, aber jetzt hätte ich nicht direkt Pfeffer. Und was grüner Veltliner in dem Charakter, wenn es ein bisschen reif ist, auch immer hat, ist so leichte Tabakigkeit. So frischer Tabak.
Willi, klar ist der grüne Veltliner, ist eine weiße Rebsorte. Kannst du uns ein bisschen über den Ursprung erzählen?
Ja, über den Ursprung streiten sich eigentlich zwei Länder, also zwei Bundesländer, Burgenland und Niederösterreich. Ich glaube, man hat sich mittlerweile darüber geeinigt und man sagt, bei beidem ist der Ursprung, oder an beiden Ländern ist der Ursprung. Es ist so, eigentlich ist die Rebsorte immer dominiert gewesen an Niederösterreich. Dort ist sie auch am meisten angebaut und am weitesten verbreitet. Man geht davon aus, dass von der Kreuzung her eine Urform von Traminer ist, gepaart mit einer Uraltrebe aus dem Burgenland, die keinen Namen hatte oder man hatte keinen Namen und dann hat man sie benannt nach dem Dorf, wo die herkommt, nämlich St. Georgen. Ah. Also St. Georgener und Traminer, sagt man, sind da die Ursprung. Elternreben, genau.
Vom Grün.
Und aus dem ist der gekreuzt worden quasi. Dann hat er noch lustige Synonyme wie Weißgipfler. Also wenn man das einmal hört,
Weißgipfler.
Weißgipfler, ja. Weil die Gipfel tatsächlich weiß sind, also zur Blüte. Mhm. So eine weiße Wolle oben. Oder früher hat man auch gesagt, Grünmuskateller. Hat nichts mit Muskateller zu tun. Aber in einer sehr jugendlichen Ausprägung, wenn der jung und frisch ausgebaut ist, wirkt er oft etwas floraler und aromatischer, als er dann ist, wenn er ein bisschen reifer ist. Und weil man früher im Volksmund zu allem, was duftig und fruchtig war, Muskatella gesagt hat, und war das halt der grüne Muskatella quasi, aber das ist eigentlich komplett verschwunden. Aber Weißgipfel hört man noch öfter. Was ganz wichtig ist beim grünen Veltliner, nicht zu verwechseln mit roten Veltliner oder frühroten Veltliner, der auch Malvasia genannt wird. Alle mitschreiben daheim. Na, und bei euch ist immer so kurz, also meine Podcasts dauern ja immer 2 Stunden, bei euch muss man alles in 30 Minuten reinpressen.
Wir sind halt ein Wissenspodcast, wir machen das richtig kurz und
bam, 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 hinschießen.
Das Wichtigste in Kürze, stell dir vor, du machst gerade Prüfungsvorbereitung, musst gleich in deine praktische Prüfung gehen, dann hörst du dir das halt nochmal schnell an in 19 Minuten und bist bestens prepared. Das ist der Sinn der Übung.
Apropos Prüfungsvorbereitung, würdet ihr den grünen Veltliner in der Blindverkostung direkt
erkennen?
Sicher.
Ja? 100%?
Also ich muss ganz ehrlich...
Hängst du dich zu weit raus? Ne?
Nee,
also... Immer.
Ich finde grüner Veltliner, gut, aber es ist auch nicht meine DNA,
so männlich.
Finde ich echt schwierig teilweise in den Verkostungen.
Warum? Was ist denn charakteristisch, Willi?
Der hat ja gerade schon gesagt, diese Krautigkeit, diese Würze. Aber jetzt zum Beispiel bei dem.
Die Pfeffernote, ne, haben wir gelernt.
Das ist ja jetzt so ein grüner Veltliner, finde ich, wie er auch unglaublich passend ist für GrauburgunderTrinkerInnen. Weil der halt schon sehr opulent, also ich finde den sehr opulent. Ich finde, der hat wenig Säurestruktur und ist schon sehr... Ja, wohlig ist das falsche Wort, aber ich finde den sehr rund.
Da hast du nicht Unrecht.
Also er eckt jetzt nicht wirklich an.
Für mich ist das einmal für Leute, die Grauburgunder bestellen, denen rate ich immer zu einem grünen Veltliner, weil er oft in der Säure etwas gemäßigter ist. So. Eigentlich so richtige Typizität ist schwierig, weil das ist eigentlich das Schöne am grünen Veltliner, dass er so vielschichtig ist. Weil es gibt wenige Rebsorten, die man in so vielen verschiedenen Reifespektren ausbauen kann. Da gibt es ja von wirklich leicht, knackig, fruchtig, frisch, von so 11 Volumensprozent bis hin zu kräftigen Smaragden, wie es bei der Vinea Wachau ist, mit 14 Volumensprozent, die dann langlebig, sehr kräftig, opulent sind und auch von den Aromaten was ganz anderes aufweisen. Oft ist es nicht unähnlich wie ein Burgunder, ehrlich gesagt. Also oft ähnelt es am Chardonnay. Ich finde, er hat oft ein bisschen mehr Würze und ist eben niedriger in der Säure. Am wohlsten, glaube ich, fühlt er sich auf Lössboden, so wie es im Wagram oft ist, oder im Kamptal, Kremstal. In der Wachau ist eher so Verwitterungsboden, Urgesteinsboden. Da ist er natürlich auch heimisch. Also das sind so die Regionen, die 4 Regionen, wo sich der Veltliner eigentlich, glaube ich, am wohlsten fühlt.
Aber das sind ja auch so Punkte, die du gerade angesprochen hast. Obwohl er oft früher kategorisiert wurde als Aroma, also als Bouquet-Rebsorte, er hat ein eigenständiges, Aromenspektrum, aber es ist keins, das dir ins Gesicht springt und demnach wahrscheinlich auch eine sehr gute Rebsorte ist, die das Terroir, also den Ort, wo sie gewachsen ist, gut zum Ausdruck bringen kann. Weil ich weiß zum Beispiel, der Bernhard, der Otti, der, da schmeckt ja wirklich jeder grüne Veltliner komplett anders. Ja. Also andere Säurestruktur, andere Aromaausprägung. Und der spielt ja wirklich mit den Lagen, wie ich finde, dass es nur wenige können.
Ja, das stimmt auch.
Weil sonst ist mir grüner Veltliner oft einfach zu eindimensional.
Ja, ist es auch. Und das hat auch die Industrialisierung gemacht, so Ende 70er, Mitte 80er. Da war halt das Riesenproblem, dass sau viel grüner Veltliner rumstand. Also in Österreich musst du dir vorstellen, ist von der gesamten Rebfläche circa, also nicht ganz 30% mit grüner Veltliner bepflanzt. Das sind so zwischen 14.000 und 15.000 Hektar.
Also ist es auch eine Rebsorte, die Masse trägt, also gut Trauben tragen kann?
Ja, genau. Sind auch mittelgroße bis große Trauben. Und da steht halt viel rum und natürlich muss man das dann auch irgendwie verkaufen. Mhm. Und dann passiert es halt, dass da ganz viel natürlich kalt vergoren mit Reinzuchthefe versehen ist, dass es dann auch noch duftiger wird und für den Markt ein bisschen ansprechender, weil oft ist ja duftig gleich ansprechend. Und dann hat man halt das Problem gehabt, dass grüner Veltliner durchmalträtiert worden ist, mhm, und das geschmeckt hat wie, weiß ich nicht, Sauvignon oder irgendwas.
Ich muss ganz kurz sagen, wenn wir in der Weinbranche über Kaltgärer sprechen, dann, mhm, meinen wir das in den seltensten Fällen positiv, weil uns die Aromatik von extrem kalt vergoren, also verhältnismäßig extrem kalt vergorenen Weinen in der Nase immer so ein bisschen an Eisbonbon erinnern, mhm, lässt. Andere assoziieren es mit Haribo, also einfach mit Gummibärchen. Und es hat halt so eine dropsige, so eine Gummibärchen-Aromatik, wo man direkt Rückschlüsse auf den Ausbau ziehen kann und auch weiß, okay, vielleicht handelt es sich da wirklich um ein Produkt, was in Masse entstanden ist und jetzt nicht wirklich auf die Flasche gezogen wurde, um irgendwie, ja, wie gesagt, einen Herkunftscharakter da zu haben. Und es ist eigentlich eher negativ behaftet, so Kaltgärer. Das ist eigentlich bei uns immer so umgangssprachlicher als so ein Kaltgärer.
Du hast eben österreichische Regionen schon mal erwähnt, wo er, wie du liebevoll gesagt hast, er sich besonders wohlfühlt, der grüne Veltliner. Aber um das nochmal einzuordnen, in welchen Regionen findet man ihn überhaupt? Also welches sind die Anbauflächen und welche Gebiete sind dann ganz besonders bekannt für grüne Veltliner?
Also das berühmteste ist ganz bestimmt die Wachau. Für grüne Veltliner natürlich auch Traisental, Kremstal. Wien, was man nicht vergessen darf, ja. Großartige Stadt Wien. Mit sehr viel Veltliner. Ja, in Wien gibt sehr viel grüne Veltliner. Weinviertel natürlich als größtes. Und wo es früher ganz viel gab, also da spreche ich jetzt von den 70ern, danach kam in dem ganzen Gebiet und in dem Land das Rotweinwunder mit Anführungszeichen. Und jetzt wird sich wieder ein bisschen zurückbesonnen auf Weißwein, nämlich im Burgenland, vor allem in der Gegend des Leiterbergs, also so im Norden, Neusiedlersee, Westseite quasi.
Wunderschön.
Das ist so der letzte Ausläufer der Alpen mit herrlichen Kalk- und Schieferböden. Und da entsteht auch ein hervorragender grüner Veltliner Stil, eben wo dieser St. Georgen gefunden wurde. Allerdings schmeckt es anders. Das geht viel mehr in eine Tee-Aromatik, also in diese fruchtige Aromatik. Die Weine werden auch anders ausgebaut, anders behandelt. Steht ihm aber hervorragend. Also das ist wirklich, das ist ein bisschen das Geile beim Veltliner, es ist schon so ein kleiner Alleskönner.
Aber Willi, sag noch mal was zu den Stilistiken. Also wir haben ja, du hast angerissen, wie sich das entwickelt hat.
Ja,
aber
genau. Also es gibt eben dieses spritzige, leichte, also, mhm, den sommerlichen grünen Veltliner Stil. Dann hat die Vinea Wachau.
Kannst du noch mal kurz erklären?
Das ist eine Vinea Vereinigung Wachau, ja, in der Wachau von sehr renommierten und sehr, sehr guten Winzern, also eigentlich die Speerspitze der Winzer dort. Mhm. Die ein gewisses Qualitätsprinzip eingeführt hat. Das heißt, du brauchst Mindestmostgewicht bei der Lese zum Beispiel oder dann ein Mindestalkoholwert in der Flasche. Ich will das jetzt nicht komplett ausführen, auf jeden Fall ein eigenes Qualitätsprinzip, das von unten nach oben Steinfeder, Federspiel und Smaragd sich nennt. Und die Smaragde sind eben die körperreichsten und voluminösesten. Und da gab es mal eine Zeit, da hat man grünen Veltliner mit etwas Botrytis gelesen. Das heißt, Botrytis behaftete Trauben. Botrytis ist die Edelfäule, die Wasser den Trauben entzieht und dann konzentrierte Trauben am Stock hinterlässt. Und dort man dann zwischen 5-20% beigemengt zum trockenen Veltliner, um den zu konzentrieren und um üppiger zu machen. Und dann hat man oft so eine leichte Honignote und so weiter.
Mehr Volumen im Endeffekt.
Mehr Volumen, genau, ja, richtig. Und auch, das haben auch viele Elsässer heute noch oder auch Österreicher heute noch. Manchmal, es gab eine Zeit, da haben es die Deutschen auch ein bisschen kopiert tatsächlich beim Riesling. Gab's. Das macht die Weine halt voluminöser. Ich weiß nicht, ob es die Weine feiner und langlebiger macht, glaube ich nicht. Aber es gab mal diverse Verkoster, die haben den Stil geliebt und deshalb hat man den dann so gemacht. Heute, glaube ich, besinnt man sich wieder ein bisschen auf leichtere, spritzige, feinere Weine oder eben Weine, die die Herkunft widerspiegeln können. Und der niederösterreichische Stil unterscheidet sich so ein bisschen vom burgenländischen. Die Burgenländer arbeiten vielleicht ein bisschen mehr mit Hefen und ein bisschen mehr mit Holz, aber jetzt nicht neues Holz, Barrique oder so, sondern eher so 500er bis 1200 Liter Fässern. Und oft wirkt der Veltliner, es ist auch sicher der Klon, der unterschiedlich ist, glaube ich, also die Pflanze an sich. Aber wie gesagt, es wirkt krautiger, kräuteriger, oft hast du ein bisschen mehr Reduktion, das ist wegen einem Hefelager. Also vielleicht ein bisschen burgundischer, das ist sicher auch der Kalkboden, der dort vorherrscht. Und die Niederösterreicher schmecken, ja, das klingt jetzt blöd, aber die schmecken wie Niederösterreicher. Das ist einfach so.
Wo würdest du denn sagen, kommen die besten grünen Berliner für dich her?
Sehr schwierig. Das ist Tagesverfassung tatsächlich. Ich muss ehrlich sagen, ich bin in letzter Zeit wieder ein Riesenfan der Wachau geworden. Mhm. Nicht nur wegen unserer Freunde dort, sondern weil die Qualitäten einfach sich auch in den letzten Jahren wieder so extrem verbessert haben. Ja. Also die Qualität war nie schlecht, aber es ist halt jetzt wieder mehr am Puls der Zeit. So. Also ja, wieder feingliedriger,
also unstilistisch Weine, auch mehr in die Karten spielt. Ne? Ja. Also unsere persönlichen Karten, unsere, das, was wir präferieren, nämlich genau das, was du gesagt hast, Filigranität, Spannung, Frische, total toll. Also wo du jetzt sagst, boah, da kann ich eine Flasche von trinken zu zweit. Weil sonst, weißt du, wenn du so irgendwann so einen Maulkorb hast nach einem Glas, dann macht es keinen Spaß.
Das Schwierigste, glaube ich, am grünen Veltliner ist der Lesezeitpunkt, beziehungsweise das Ganze, was da passiert im Weingarten. Und deshalb ist es schwierig, eigentlich eine Lieblingsregion zu nennen, sondern man hat dann eher LieblingsproduzentInnen.
Also Lagen, Lieblingslagen? Oder
Lagen auch. Aber für mich sind 75% des Terroirs immer der Mensch, weil der trifft die richtigen Entscheidungen zu den richtigen Zeitpunkten. Und das ist beim Veltliner extrem, weil du kannst denn zwar, also Veltliner ist nicht schlecht, wenn er jetzt reif wird am Stock, aber die Säure fällt beim Veltliner von einem auf den anderen Tag prägnant ab. Und dann auf einmal hast du nur noch einen üppigen, warmen, dicken Wein, den du nicht trinken willst. Beim Riesling ist das überhaupt kein Problem. Da fällt die Säure ganz langsam. Auch beim Blaufränkisch, da hast du viel Gerbstoff und die Säure hält sich ganz lang rein in den Herbst. Und deshalb bist du beim Veltliner immer lieber einen halben Tag zu früh dran als einen halben Tag zu spät, weil das Wichtigste ist beim Veltliner, die Säure zu halten.
Nochmal einen zurückgespult.
Aber zu den Lagen sonst ganz kurz.
Achso, ja bitte.
Welche Lagen sollte man sich denn merken?
Ja, aus der Wachau auf jeden Fall, wenn man gern kühl trinkt und geil trinkt, den Steinertal, den Kellerberg. Wenn man ein bisschen voluminöser trinkt, den Leubenberg oder Leubnerberg. Dann als eine der traditionsreichsten Lagen der Achleiten. Dann, wenn man ins Kamptal geht, auf jeden Fall Lamm, ist einer der berühmtesten Grünwettliner Lagen dort. Ja, ich glaube, wenn man die mal so durchgespielt hat, dann
Weinviertel?
Ist man weiter. Weinviertel ist natürlich Sauberg oder Saurüssel als einer der traditionsreichsten Lagen dort. Ja, das ist tatsächlich damit zu tun. Obwohl ich jetzt nicht unbedingt glaube, dass das Weinviertel von Lagen lebt, sondern eher von alten Rebstöcken, die die haben sehr altes Rebmaterial und vielleicht auch die Herangehensweise und die Anbauweise. Weil so wirklich lagengeprägt wie so Gebiete wie Wachau oder das Kamptal ist es jetzt nicht.
Nochmal einen zurück. Ne? Ja, genau. Ich wollte nochmal einen zurückspulen. Wir waren ja eben bei der Aromatik dran. Und ich habe ja gesagt, hey, in Blindverkostung fällt es mir schwer, Grünwerliner zu erkennen, weil ich finde, dass er manchmal so in der Masse untergeht, dann schnell verwechselbar ist mit anderen Rebsorten. Nun muss man auch fairerweise sagen, dass du wahrscheinlich tonnenweise mehr Grünwerliner verkostet hast als ich.
Hektoliterweise.
Dafür ist bei mir Riesling das Steckenpferd. Woran erkennst du denn Grünwerliner in einer Blindverkostung, wo du sagst, ja, da muss man gar nicht drüber reden, das ist Grünwerliner?
Ich habe häufig Apfelnoten, weißer Flieder ist immer sehr, sehr super. Dann gemischt mit einer gewissen Würzigkeit. Am Gaumen eine mittlere Säure und dann so einen gewissen Saft. Grüner Veltliner, wenn er gut ist, ist er immer saftig. Der macht immer Bock auf den nächsten Schluck. Und Grüner Veltliner ist auch ganz selten, wenn er so ist, wie er mir schmeckt, ein Verkostungsgewinner. Das ist von mir aus wie, ich finde jetzt auch klassisch Bordeaux gewinnt auch nie eine Verkostung.
Ja, stimmt, ja.
Das ist immer das perfekte Beiwagerl sozusagen. Nicht? Also der perfekte Begleiter, den du aber den ganzen Abend trinkst, der dich nie stört, der dich nie zu sehr aufrührt. Und das ist bei Veltliner das Gleiche. Also das ist nie störend, es ist auch nie übertörend. Übertörend ist kein Wort.
Ja, halt nicht. Kein im Grunde genommen keiner, der aus der Reihe tanzt.
Ja, nie überbordend oder so, aber es ist immer, du kannst es die ganze Zeit trinken, ne, wenn es gut ist.
Du hast mich ja mal richtig aufs Glatteis geführt. Ist glaube ich, über 3 Jahre her oder so. Da saßen wir bei dir auf dem Balkon, wir hatten Freunde zu Gast und du hast uns blind was eingeschenkt, weil wenn wir irgendwie mit Freunden unterwegs sind, verkosten wir viel blind. Und dann hast du uns raten lassen und ich bin, wie gesagt, nicht drauf gekommen, warum auch, war ja grüner Veltliner. Und der kam aber nicht aus Deutschland, der kam aber nicht aus Österreich. Und dementsprechend die Frage, welche bekannten Herkunftsregionen gibt es denn für grünen Veltliner außer Österreich?
Also ich glaube wirklich bekannt ist er nirgends. Ja. Es gibt ihn kleinweise mal hier und mal da. Meistens, weil die Menschen mal irgendwie ein Praktikum dort gemacht haben und weil es spannend für die war und das mitgenommen haben. Ja. Also für mich eigentlich sehr viel gibt es in Finger Lakes, USA. Santa Barbara gibt hervorragende Sachen sogar. Und dann umgehend von Österreich. Natürlich in Deutschland gibt es ein paar Hektar. Es gibt immer wieder so versuchsweise ganz lustige grüne Veltliner. Slowakei und Tschechien gibt es ein bisschen grüne Veltliner.
Slowenien eigentlich dann auch.
Und es wird wahrscheinlich in Ungarn auch ein bisschen was geben. Aus Slowenien hätte ich noch nie angetrunken. Ja. Aber könnte mir vorstellen, dass auch irgendeiner unterwegs ist. Vielleicht auch unter einem falschen Namen gefüllt wird. Ja. Ist ja auch früher mal. Früher ist tonnenweise Chardonnay gefüllt worden. Das war eigentlich Weißburgunder. Ne? Naja. Und alle haben geglaubt, das ist Chardonnay. Also das hat sich danach mit der Zeit herausgestellt. Also ich könnte mir schon vorstellen, weil das ist ja oft so, dass so eine Rebsorte dann so ein bisschen wandert.
Gibt es berühmten Wein oder Cuvées mit grünen Veltliner?
Ich glaube, grünen Veltliner ist eine Rebsorte, die ihr bestes Potenzial entfacht, wenn sie Single ausgebaut ist. Und ich würde jetzt auch keine großen Cuvées kennen.
Du hast vorhin schon mal erwähnt, da haben wir darüber gesprochen, die Stilistik 70er, 80er Jahre und jetzt hat sich das Spektrum wieder so ein bisschen ausgebreitet und es wird wieder ein bisschen mehr versucht, ausgebaut oder zumindest einfach mehr probiert von den Winzerinnen und Winzern. Wie beurteilst du grundsätzlich die Qualität vom grünen Veltliner? Also wenn du sie vergleichst mit Vergangenheit, Gegenwart und vielleicht dann auch das, was uns erwartet. Also ist das jetzt ein Weg, der uns, ein guter Weg?
Ja, glaube ich schon. Also es gibt ja sehr viele, die heute sagen, grüne Veltliner wird es bald nicht mehr geben wegen der Klimaerwärmung. Mhm. Also es ist sicher eine Rebsorte, die darunter leidet, wegen dem Säureaspekt, den wir vorher genannt haben.
Weil du diese Knackigkeit nicht mehr hinkriegst.
Ja, das Problem ist, die Knackigkeit kriegt man hin, man muss sich nur ein bisschen drum bemühen.
Das ist wie beim Riesling, ne? Das ist auch so eine Rebsorte.
Das Problem beim grünen Veltliner ist es halt, dass es so viel gibt und wahnsinnig viele Leute, die halt qualitativ minderwertige Weine machen, das halt verscherbeln für irgendeinen Preis und da ist es auch relativ egal, wie es schmeckt und es tut dann natürlich den Qualitätsproduzentinnen nicht unbedingt gut. Mhm. Aber ich glaube, dass es grünen Veltliner noch sehr, sehr lange geben wird. Ich glaube, es ist nur eine Sache, wie man das Ganze angeht im Weinberg, im Weingarten und ich finde, die Qualitäten großer Veltliner können ganz bestimmt mithalten mit den großen Weißweinen der Welt. Also das kann mit einem großen Burgunder ganz bestimmt.
Wie siehst du das Thema Lagerfähigkeit in Bezug auf grünen Veltliner? Wir beide haben ja schon öfters mal gereiften grünen Veltliner verkosten dürfen. Und da haben wir auch ganz klar gesehen, okay, gute Betriebe, also Betriebe, die ihr Handwerk beherrschen, bekommen es selbst hin, in schwierigen Jahren immer noch sehr, sehr gute Weine zu erzeugen mit einer guten Säurestruktur, also Stichwort Lagerfähigkeit. Ist das flächendeckend der Fall? Ist grüner Veltliner eine lagerfähige Rebsorte oder eher nicht?
Also ich glaube, dass Lagerfähigkeit nicht immer mit der Rebsorte zu tun hat. Häufig schon, manche eignen sich besser, manche schlechter. Aber es ist, glaube ich, die Ausbauweise und was man vom Wein will. Sehr viele grüne Veltliner werden halt produziert, um schnell getrunken zu werden. Und sehr viele werden produziert, um gelagert zu werden. Und ich glaube, grüner Veltliner hat ein hervorragendes Lagerpotenzial.
Warum würdest du jemanden, der bei dir vielleicht, sag nicht immer einen Grauburgunder bestellen möchte, warum würdest du ihm grünen Veltliner präsentieren wollen?
Das ist jetzt wieder Grauburgunder-Bashing. Aber grünen Veltliner würde ich immer dann präsentieren wollen, weil so total breit geschichtete Rebsorten ist. Und man kann sie wahnsinnig gut mit Essen kombinieren. Man kann sie sehr, sehr gut solo trinken und wie gesagt, sie ist nie im Weg. Also sie hat nie den Anspruch, jetzt die Nummer 1 zu sein und damit du dich auf jeden Fall mit ihr beschäftigen musst oder mit dem Glas Wein, sondern die lässt sie einmal gern im Hintergrund und ist trotzdem sehr angenehm da. Und das ist das Angenehme beim Veltliner, also der perfekte Mitspieler.
Zum Essen kommen wir gleich. Wir fassen mal kurz zusammen.
Ja.
Gerne mit Ergänzung von euch beiden. Der grüne Veltliner ist, man kann sagen, die bedeutendste Rebsorte Österreichs. Ja. Ausrufezeichen.
Und wird auch gerne ausgespielt als so Karte, so hier so national.
Gruner. It's the Gruner.
It's the Gruner.
Typische Aromen.
Typische Aromen. Fass nochmal zusammen.
Typische Aromen.
Ja.
Ja, ich würde sagen Apfel.
Leicht pfeffrige Note.
Ja, Apfel. Bitte, dann nennen wir es pfeffrige Note.
Nein.
Apfel, weißer Flieder, Würte, Melisse, vielleicht ein bisschen Grüntee tatsächlich.
Krautig, hast du noch gesagt.
Ja, kräuterig, ne? Kräuterig.
Kräuterig, genau. Hauptanbaugebiete?
Hauptanbaugebiete sind Niederösterreich.
Wachau, hast du gesagt?
Als Land, genau. Also Wachau, Kamptal, Kremstal, Traisental, Weinviertel. Und dann natürlich das Burgenland nicht vergessen.
Was jetzt gerade am...
Genau, am
was geheim wird. Und grüner Veltliner wird nicht nur in Österreich angebaut, sondern eben gesagt Deutschland, Tschechien habe ich mir aufgeschrieben.
Bisschen Tschechien, bisschen Slowakei.
Und spannend USA, Santa
Barbara.
Sehr
cool, USA und A, ja.
Und eine Rebsorte, die ein bisschen breiter aufgestellt ist. Also man kann leichte, frische Weine erleben, aber auch kräftige, lagerfähige Exemplare.
Richtig, genau. Also sie ist wirklich sehr vielschichtig.
Und dann auch noch wichtig, haben wir besprochen, dass der grüne Veltliner sich wieder in die richtige Richtung entwickelt, hast du gesagt.
Ja. Also früher so von der Masse, genau, jetzt also so Qualitätsfokus.
Generell die Weinproduzentinnen versuchen jetzt auch wieder mehr grüne Veltliner zu machen, weil es einfach eine geile Sorte ist und weil er Herkunft wahnsinnig gut widerspiegeln kann. Und das ist, what it's all about.
Und in Zukunft wird sich wahrscheinlich die Spitze herauskristallisieren, wer es kann und wer nicht. Also nicht nur in der Masse flächendeckend angebaut, sondern jetzt gucken, okay, welcher Standort passt.
It's all about the quality.
Und wie kann auch in Zeiten von Climate Change und Global Warming grüner Veltliner weiter bestehen.
Überleben nahezu.
Überleben.
Über eine Sache haben wir noch gar nicht gesprochen, habe ich eben erwähnt, das Essen. Oder? Ne? Deswegen Moses hat eine Frage. Moses hat eine Frage, zu welchem Essen passt grüner Veltliner?
Die Frage der Woche.
Naja, das perfekte Match, würde man jetzt sagen, ist natürlich das Wiener Schnitzel.
Findest du das auch?
Ja. Also lieb. Und auch wenn es nicht passt, es gibt nichts Schöneres als am Graf.
Letztens hast du zu mir gesagt, besser, was warst du, hast du gesagt?
Jetzt im Winter, ja, wenn man jetzt März, da ist ja immer noch kalt. Und dann geht man lässig spazieren am Graben in Wien, setzt sich irgendwo rein, bestellt sich ein Wiener und eine Flasche Federspiel dazu. Also sorry.
Mehr geht nicht.
Flammender geht's.
Nein, what grows together goes
together. Das passt einfach so.
Nationalgericht mit Nationaltraube, okay.
Dann auch für die ganzen Burgunder, für die Hedonisten, die den Podcast hier hören, natürlich Steinbutt oder so. ein weißer Fisch geht immer, auch mit so butterigen Soßen und so. Da passt dann nimmer mehr so ein bisschen die reifere, volle Stilistik. Passt hervorragend. Und auch zu einer herkömmlichen Jausen, so ein bisschen Schinken.
Schnittchen.
Wiener Kochschinken oder so. Oder ja, Schnittchen, das geht immer. Oder mit Soda im weißen Spritzer, hervorragend.
Ja, das ist wohl.
Willi Schlögl steht ja nicht mehr für Willi Schlögl, sondern Wein und Speisen. Ich bin jetzt ein neuer Speisenbegleiter.
Ja, ich würde sagen, mein Gott. Cheers mit Willi Schlögl. Ne? Wo Willi Schlögl draufsteht, steckt auch Willi
Moses,
Schlögl drin.
Ich hoffe,
ne?
Wir haben deine Frage beantwortet. Grüner Veltliner und Wiener Schnitzel geht einfach immer. Frage Schnitzel, besser vom Schwein oder vom Kalb? Ich kenne die Antwort, aber was ist deine?
Oh, jetzt bin ich ja gespannt.
Traditionell muss man natürlich sagen, Wiener Schnitzel immer vom Kalb.
Ja.
Ich persönlich stehe mehr aufs Schweinsschnitzel.
Warum?
Weil es mehr Geschmack hat. Ein bisschen mehr Fett, fettes Geschmack.
Tasty. Ja, stimmt wirklich.
Darfst du auch nicht so ganz dünn machen.
Also wenn das Kalb so in der Panade, weißt du, so am Absaufen ist, dann schmeckst du halt nicht mehr viel außer Brot.
Das darf ruhig so einen halben Zentimeter dick sein. Auch nicht so dünn, das darf ruhig einen halben Zentimeter dick sein.
Ja, nicht zu platt.
Nimmst einen Schweinerücken und dann, ich bin richtig hungrig jetzt, Freunde, ich sag's euch.
Ja, ich auch, ich habe vor allen Dingen Durst.
Komm,
so, geh mal.
Auf das. Wir freuen uns über eine Bewertung, logischerweise, auf fragen an cheers@edeka.de.
Wow. Ja? Wir hören uns nächste Woche wieder.
Montag.
Immer wieder montags, Freunde der Sonne. Sternchen da lassen, ne? Gerne auch 5, das Glöckchen aktivieren, ne? Und wenn ihr Fragen habt, ne, immer her damit. So.
Alles muss ja
immer wieder
ein
bisschen Balance schaffen bei dem ganzen österreichischen Schmäh hier. So, auf geht's. Hä?
Ja, danke fürs Zuhören. Oder auch nicht.
Wenn ihr bis hier gekommen seid.
Schön, dass du warst.
Ciao, bis nächste Woche.
Tschüss, danke.
Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.